Ich möchte uns jetzt den Text lesen aus der Apostelgeschichte 1, Kapitel 1, Vers 1 folgende bis 11 etwa. Wir haben eben das Lied gesungen zwischen Himmel und Erde, also man könnte überschreiben als Predigtthema in der Zwischenzeit zwischen Auferstehung, Himmelfahrt und Pfingsten. Christi Himmelfahrt, so wie sie uns Lukas der Arzt in der Apostelgeschichte aufgeschrieben hat. Den ersten Bericht habe ich gegeben, lieber Theophilus, von all dem, was Jesus von Anfang an tat und lehrte, bis zu dem Tag, an dem er aufgenommen wurde, nachdem er den Aposteln, die er erwählt hatte, durch den Heiligen Geist Weisung gegeben hatte. Ihnen zeigte er sich nach seinem Leiden durch viele Beweise als der Lebendige und ließ sich sehen unter ihnen 40 Tage lang und redete mit ihnen vom Reich Gottes. Und als er mit ihnen zusammen war, befahl er ihnen, Jerusalem nicht zu verlassen, sondern zu warten auf die Verheißung des Vaters, die ihr, so sprach er, von mir gehört habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Die nun zusammengekommen waren, fragten ihn und sprachen, Herr, wirst du in dieser Zeit wieder aufrichten, das Reich für Israel? Er sprach aber zu ihnen, es gebührt euch nicht, Zeit oder Stunde zu wissen, die der Vater in seiner Macht bestimmt hat. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Welt. Und als er das gesagt hatte, wurde er zusehends aufgehoben und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen weg. Und als sie ihm nachsahen, wie er gen Himmel fuhr, siehe, da standen bei ihnen zwei Männer in weißen Gewändern. Die sagten, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg gen Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt, gen Himmel fahren sehen. Soweit der Text aus der Apostelgeschichte, Kapitel 1. Habt ihr es noch in Erinnerung von der Lesung? Jesus ist mit den Jüngern unterwegs und seit der Auferstehung, also sind genau 40 Tage, bis Himmelfahrt, bis zu Christi Himmelfahrt, bis zur Entthronisierung und 50 Tage bis zu Pfingsten, also bis zur Verheißung, die sich dann erfüllt, die Geistausgießung. Mal ehrlich, Hand aufs Herz. 40 Tage seit Ostern. Wir haben hier zusammen einen schönen, wunderschönen Familiengottesdienst gefeiert mit Osterfrühstück. Und jetzt feiern wir heute Christi Himmelfahrt. Was ist in den 40 Tagen, die jetzt vergangen sind, über was haben wir uns so alles erzählt? 40 Tage spricht Jesus mit den Jüngern über, ja, also nicht über das Chorwochenende von 125 Jahren, wo ihr jetzt wart in Rothenburg, oder die Ausflügler, die jetzt in Regensburg waren, das ist natürlich alles schön. Und haben den Dom gesehen, aber so gerne wäre ich mit. Aber ich habe eine Karte bekommen und kann mir den Dom jetzt auf der Karte ansehen. Also, denkt mal nach, über was reden wir in den letzten 40 Tagen? Was haben wir uns erzählt? Jesus ist hier mit den Jüngern unterwegs und redet 40 Tage mit den Jüngern über ich habe es gerade gelesen, über das Reich Gottes. Und ich möchte gerne mal mit euch eine kleine Exkursion machen. Also eigentlich zwei. einmal über das Reich Gottes und, wenn es die Zeit zulässt, den zweiten Exkurs über die Wolke. Was sagt die Bibel eigentlich dazu? Und die Bibel sagt total viel dazu. In der Passionszeit haben wir öfters mal die Texte gelesen, dass der Menschensohn sitzen wird zur Rechten der Kraft und er wird wiederkommen mit den Wolken des Himmels. Das sind alles starke Bilder, die wir schon im Alten Testament finden, in den Propheten, ob das Hesekiel ist oder Daniel. Ich mache euch Mut. Und Simon Grunwald hat jetzt am vergangenen Sonntag immer wieder auch mal gefragt, wenn ihr eure Bibel dabei habt, dann schlagt mal auf diese Texte, vergleicht mal, was ich euch weitergebe zum Leben von Abraham. Der Glaube des Abrahams war sein Thema, waren jetzt auch nicht so viele da, ist ja auch verständlich, es gab viele andere Termine. Aber das ist einfach gigantisch, das ist ein echtes großes Vorrecht, das wir haben, wenn wir Christen sind und Christen werden, dass wir die Bibel haben, das Handwerkszeug, das uns Leitschnur ist in unserem Leben, in unserem Alltag. Und wir finden ja diese Texte nicht nur in den Evangelien, darüber wird ja in allen Evangelien gesprochen, über die Auffahrt, so heißt es im Schweizerischen, die Auffahrt, also wir sagen Christi Himmelfahrt oder Himmelfahrt. In den schweizerischen Übersetzungen liest man eher von der Auffahrt oder die Schweizer sagen auch die Auffahrt, wenn, also zu den biblischen Themen, wenn Christus erhöht wird, wenn Gott ihn aufnimmt. Und aus dem 1. Petrus 3, 22 habe ich nochmal nachgelesen, da ist auch von der Niederfahrt oder Auffahrt Christi die Rede. Lass es uns nochmal wörtlich hören, im 1. Petrus Kapitel 3, 21, 22. Das ist ein Vorbild der Taufe, die jetzt auch euch rettet. Denn in ihr wird der Schmutz vom Leib abgewaschen. Wir bitten Gott um ein gutes Gewissen durch die Auferstehung Jesu Christi. Und jetzt der Vers, der mir wichtig ist dazu. Welcher ist zur Rechten Gottes aufgefahren gen Himmel. Und es sind ihm untertan die Engel und die Gewalten und die Mächte. Das schreibt der Petrus im 1. Petrus Kapitel 3. Also auch die Engel und Gewalten sind ihm untertan. Ihr Lieben, was sagt nun Apostelgeschichte 1, 1 folgende? Oder präziser ausgedrückt die Verse 3 bis 8 über die Zeit zwischen der Auferstehung und Himmelfahrt Jesu. Gleich in Vers 3 haben wir davon gelesen und gehört, Jesus lehrte die Jünger 40 Tage vom Reich Gottes. Wenn wir jetzt mal so in der Erinnerung oder in all dem, was wir schon in Hauskreisen vielleicht bearbeitet haben oder in Bibelstunden, in den vielen Jahren, die wir schon unterwegs sind als Christen und die Jesus noch nicht kennen, es ist schön, wenn ihr euch zu Jesus bekennt, dann werdet ihr sicherlich durch die Bibel nochmal feststellen, die Zahl 40. Ein Moment der Stille und des Nachdenkens, wo begegnet uns die Zahl 40? Das sind viele, viele, viele Geschichten und Stellen. Es gibt Menschen, die nicken zustimmend und das ist auch richtig. Also, gehen wir mal der Reihe nach vielleicht vor. 40 Tage in der Bibel beispielsweise gleich am Anfang, Genesis 7, also 1. Mose 7, Vers 4, die Sintflut. Also es sind nicht nur 40 Tage, es sind auch 40 Jahre, ist die Rede an diesen Stellen. Oder 2. Mose 24, Mose empfängt die Gesetzestafeln und bleibt 40 Tage auf dem Berg Horeb. Wir lesen in Jona von den 40 Tagen. Wir lesen von Elia am Horeb, der 40 Tage ausharrt. Wenn man jetzt diese Geschichten mal zusammenfasst oder als Fazit möchte ich euch gerne weitergeben. dann ist es immer eine Vorbereitung auf etwas Großes, auf etwas Wichtiges, auf etwas Gewaltiges, was Gott vorhat mit den Menschen. Matthäus 4 erinnern wir uns an die 40 Tage, wo Jesus in der Wüste ist, wo Jesus versucht wird. Und an vielen, vielen anderen Stellen auch, wenn ihr eine Konkordanz habt, also ein Nachschlagewerk, dann könnt ihr das gerne da nochmal vertiefen. Fazit, es ist immer eine Vorbereitung auf etwas Gewaltiges, das noch kommt. Und Jesus lebt. Er zeigt sich hier nun den Jüngern als der Lebendige, als der Auferstandene. Die Apostelgeschichte ist ja im Grunde ein Zeugnis davon, dass der Herr lebt. Und wenn wir weiterlesen, jetzt haben wir ja bei Kapitel 1 angefangen, dann staunen wir über, wie viele Menschen dem Auferstandenen begegnet sind. Wenn wir Pfingsten, Sonntag in einer Woche, feiern und die Texte lesen, dann sind es, wie viele sind zum Glauben gekommen? 5.000, 3.000, ne? 3.000. Und davor schreibt ja Paulus auch 500. Und Paulus schreibt von sich selbst, also erst als Saulus, mir ist Jesus als eine, Luther sagt es so oder übersetzt es so, als eine unzeitige Geburt begegnet. Also damit sagen möchte ich, dass die Apostelgeschichte über das geschichtliche Handeln durch den Heiligen Geist berichtet. Und dass sie darüber berichtet, dass es eine Tatsache ist, dass eine Erweckung unter den Juden zunächst geschehen ist. Und zwar explosionsartig, das wünschen wir uns ja auch hier in Bad Nauheim. Wir wünschen uns auch eine Explosion im Reich Gottes, auch heute, nicht nur damals zu den Zeiten vor knapp 2000 Jahren. Also es waren 120, 3000 und täglich kamen sie zusammen, täglich. Ja, und einmal ist die Rede von 5.000 in der Apostelgeschichte 6. Also war das nicht so ganz verkehrt. Ja, Pfingsten waren es 3.000. Das ist Apostelgeschichte 2. Ja, und das Gemeindeleben wird als Leib Christi dargestellt in der Apostelgeschichte. Und der Missionsbefehl, von dem wir eben den Kanon ja gesungen haben, der Auftrag, seid auch ihr jetzt meine Zeugen, wenn ich nicht mehr bei euch bin, sondern beim Vater. Der Auftrag, der Missionsbefehl. Also, er zeigt sich als der Lebendige. Und nun, was könnte Jesus mit seinen Jüngern 40 Tage lang alles besprochen haben über das Reich Gottes? Was fällt uns dazu ein, wenn wir Reich Gottes hören, wenn wir es lesen? Ja, wir lesen beispielsweise in den Gleichnissen, wenn Jesus Gleichnisse erzählt, also in Bildern erzählt, seinen Jüngern, seinen Nachfolgern, die er berufen hat, dann heißt es häufig, das Himmelreich oder das Reich Gottes wird verglichen mit beispielsweise einer Perle oder einem Kaufmann oder. Also Gleichnisse, Matthäus 13, Matthäus 6, 33 heißt es, und das ist einer meiner sehr markanten Verse für mein christliches Leben, wo es heißt, trachte zuerst nach dem Reich Gottes, nach dem Königreich. Denn da kommt eine Verheißung laut. Ja, je nach Übersetzung, das Übrige wird euch zufallen, ja. Menge sagt zum Beispiel auch, also Menge, der die Bibel übersetzt hat, aber sehr wörtlich, nochmal anders wie Luther, dann wird euch alles von oben zufallen, also geschenkt. Luther sagt dann, also nochmal, trachtet zuerst nach dem Reiche Gottes, so wird euch alles zufallen, ja, oder geschenkt werden. Ja, also Jesus first sage ich ja auch immer gerne. Jesus zuerst, das heißt eben übersetzt im Leben, trachte zuerst nach dem Reich Gottes, dass er unser Leben bestimmt. Das Reich Gottes ist der Bereich, wo man Gott willentlich und willig dient. Das Reich Gottes ist wie ein Brückenkopf in Jesus Christus angebrochen. Matthäus 3 beispielsweise, als er dem Johannes, dem Täufer, begegnet. Tut Buße, denn das Himmelreich ist angebrochen. Und wir lesen weiter in den Evangelien. Das Reich ist mitten, richtig, mitten unter uns. Durch die Tatsache, dass der Herr von den Toten auferstanden ist, ist Christus mitten unter uns. Und es heißt sogar noch weiter, er ist in uns. Inwendig in uns. Das Reich Gottes ist inwendig in uns. Und wir als Gemeinde, als Nachfolger sind Reich Gottes. Wir sind jetzt die Beauftragten, die Zeugen. Ja. Das Reich Gottes ist der Leib Christi, ist die Gemeinde. Können wir weiterlesen, auch in den Briefen beispielsweise von Paulus, ob das Epheserbrief ist oder... Und einmal heißt es auch im Römerbrief, das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern es ist Gerechtigkeit und Frieden in dem Heiligen Geist. Das Reich Gottes ist in Vollkommenheit, denn Gott ist ja alles in allem. So finden wir es vor in der Offenbarung. Und dazu finden wir Parallelen, eben wie schon angekündigt, im Alten Testament bei den Propheten, ganz besonders bei Daniel. Sein Reich ist unvergänglich, sein Reich, und das hat Jesus alles den Jüngern mitgeteilt. In 40 Tagen, so können wir etwas nachspüren, was es bedeutet, so viel Zeit zu haben, über ein Thema zu reden. Sein Reich ist unvergänglich, ja, es ist ein ewiges Reich. Denn der Herr und der Gott ist der Ewige. Er ist der Gott des Himmels und er wird sein Reich aufrichten, das nimmermehr zerstört wird. In der Apostelgeschichte lesen wir zum Beispiel in Kapitel 8 auch von der Botschaft vom Reich Gottes. Jetzt geht ja die Missionierung, also sagen wir mal, die Gemeindegründungen beginnen ja jetzt in der Apostelgeschichte durch Saulus und seine Mitarbeiter. Die Juden hören von der Botschaft vom Reich Gottes. Und der Rettungsplan Jesu gilt von Anfang bis Ende. Und wir werden nachher zusammen im Vater Unser die Bitte aussprechen, dein Reich komme. Ja, so ist es. Und dein Wille geschehe. Und nun das Geschehen an Himmelfahrt. Was geschah? Jesus ist weiterhin die Autorität. Ich möchte euch auf ein ganz kleines Detail hinweisen, hier in der Apostelgeschichte, das vorher in den Evangelien anders übersetzt wird oder möglicherweise von den Evangelisten anders gesehen wurde. Ich lese es nochmal. Jesus wurde aufgehoben, also zusehends aufgehoben, und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen weg. Das ist nun das eigentliche Auffahrts- oder Himmelfahrtsgeschehen. Jesus wurde aufgehoben. Das heißt, er ist nicht von sich aus gegangen, sondern der Vater, der Schöpfer im Himmel, hat ihn im Bild einer Wolke, und die Wolken, die waren heute so schön zu sehen, wieder mal auf der Fahrt hierher, weil gerade wenn man dann auch in die Wetterau reinfährt, also wenn ich nach links gucke, nach rechts oder nach oben, überall wunderschöne Wolken, weil es war heute ein klarer Tag, eine Dimension am Himmel, die ich wahrgenommen habe, anders als zum Beispiel ein Frosch, der im Brunnen sitzt und vom Brunnenrand aus den Himmel sieht. Also ihr merkt, das ist ein Vergleich, das ist eine völlig andere Perspektive. Und manchmal haben wir vielleicht eher die Froschperspektive, aber wir wünschen uns vielmehr die große Dimension, die große Perspektive, den geöffneten Himmel, also die Weite. Also ganz wesentlich hier in der Apostelgeschichte, und zwar, wenn wir es jetzt mal grammatikalisch ausdrücken, dann heißt es, hier ist ein Passiv im Text. Also er wurde von Gott in einer Wolke aufgenommen und intronisiert. Das heißt, Jesus nimmt jetzt den Platz, der ihm zusteht, von Anfang an zur Rechten Gottes ein, also als Königssohn. Als König kam er in diese Welt, als Kind, aber doch als Königskind. Der verheißene König, jetzt ist der Zeitpunkt bei Christi Himmelfahrt, dass er wieder diesen Thron, diesen Platz als Stellvertreter einnimmt, als Friedefürst, als Richter, eben auch als Richter, als Weltenrichter, als Pantokrator. Also dieses Detail war mir wichtig, euch auch mal mitzugeben. Hier im Passiv, er wurde aufgehoben, eine Kraft von oben zusehends in einer Wolke. Also, ja, und das Wunderbare ist, hier sind Augenzeugen dabei. Das heißt, es ist eine reale Geschichte. Eine reale Geschichte, genau wie die Auferstehung auch. Wir brauchen uns das nicht kleinreden lassen, vielleicht von unserer Umwelt oder von Menschen, die manchmal sehr kritisch sind. Das dürfen wir bekennen und das wollen wir auch nachher tun im Glaubensbekenntnis, woran wir glauben. Er sitzt zur Rechten Gottes des Vaters. Ja, Gottes Gegenwart ist da und zwar hier ganz klar und konkret im Bild einer Wolke. Ja. Das ist jetzt die Frage, ob wir jetzt noch zum zweiten Exkurs kommen. Ich kann es vielleicht nur ganz kurz andeuten. Der zweite Exkurs, den ich ja vornehmen wollte, wäre der biblische Exkurs, über das Bild der Wolke nachzudenken. Die Wolkensäule gleich am Anfang, als das Volk Israel unterwegs ist und die Wolkensäule das Volk und durch die Wanderung begleitet. Die Wolke über der Stiftshütte. Wir denken an die Geschichte aus Matthäus 17, bei der Verklärung Jesu. Und schließlich auch im letzten Buch der Bibel, in der Offenbarung 1, Vers 7. Siehe, der Herr kommt im Bild mit den Wolken des Himmels. Und die Wolke ist ein Bild für Gottes Herrlichkeit. Zwar verhüllt, aber es ist immer ein sichtbares Zeichen Gottes, seiner Gegenwart. Also, halten wir fest, liebe Gemeinde, Jesus wird vom Vater aufgenommen. Sehr schön und hilfreich ist da auch nochmal nachzulesen. Ich möchte es nur empfehlen, dem Psalm 110. Ich habe jetzt nochmal gelesen in der Vorbereitung, dieser Psalm 110 wird am meisten zitiert im Neuen Testament. Es war schwierig zu verstehen, aber er weist genau auf dieses Geschehen hin, dass nun Jesus, der Sohn Gottes, zur Rechten des Vaters sitzt, durch die Auffahrt, durch die Himmelfahrt. Wir kommen nochmal zurück zum Text und wir lesen Apostelgeschichte 1, Vers 10, und als sie ihm nachsahen, wie er gen Himmel fuhr, siehe, da standen bei ihnen zwei Männer in weißen Gewändern. Und ich wollte auf ein anderes Wort eigentlich noch eingehen, da habe ich jetzt den Vers mich vertan vielleicht. Jedenfalls heißt es in der griechischen Übersetzung, und siehe, und plötzlich ist das geschehen. Also dieses Kai-Idu, ich habe das schon öfters in einer Predigt erwähnt, das heißt übersetzt und siehe, jetzt passiert etwas Entscheidendes, etwas Großes. Es geschieht plötzlich etwas und ganz Heiliges. Die zwei Himmelsboten, ja doch, es ist Vers 10, die zwei Männer, die hier in weißen Gewändern stehen. Ja. Ganz ähnlich wie zum Beispiel die Engel, die bei Josef erwähnt werden in Matthäus 1 oder dann eben auch bei der Auferstehung Jesu. Wenn ihr euch erinnert, als die Emmausjünger unterwegs sind bei der Auferstehung und die Engel den Frauen verkünden, der Herr ist nicht hier bei den Toten, sondern er lebt. Fassen wir zusammen, was will uns die Auffahrts- oder die Himmelfahrtsbotschaft oder das Geschehen sagen? Ein Dreifaches. Es ist erstens die Botschaft der Geistesverheißung, denn, das haben wir auch noch im Ohr, da heißt es, Vers 8, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird. Und ihr werdet, es ist zwar in Zukunftsform, sind wir schon wieder bei Deutsch in Klammer, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird und ihr werdet meine Zeugen sein. Erstens. Zweitens, ganz klar, der Sendungsbefehl, der Auftrag. Zeuge sein, voll Geistes und damit überzeugen. Die Verheißung bei Matthäus 28 am Schluss, Matthäus am letzten wird das auch genannt, Terminus technicus könnte man sagen, da heißt es ja, und nun geht ihr hin und macht die Menschen zu Jüngern, zu Jüngerinnen, macht sie zu Nachfolgern, ladet sie ein, dass auch sie sich bekehren, dass sie umkehren, dass sie erfahren, dass es jemand gibt, nämlich der Herr, der Christus, der unsere Sünden vergibt, dass sie erfahren, wer Jesus ist in seiner vollkommenen Art und Liebe. Und drittens finde ich auch einen ganz wichtigen Gedanken, die Botschaft der Wiederkunftsgewissheit. Handelt, bis ich wiederkomme. Das ist im Grunde in dem Auftrag, in dem Missionsbefehl ja enthalten. Handelt, bis ich wiederkomme. Und das ist ein ganz wesentliches Thema, dass der Herr wiederkommt. Ja, also Fazit. Die Geisteszuteilung ist Grundlage für jeglichen Zeugendienst. Und echter Zeugendienst, also missionarisch unterwegs zu sein, missionarischen Lebensstil zu gestalten, geschieht immer im Blick auf den wiederkommenden Christus. An der Stelle darf ich ergänzen, der Altbischof, der Altlandesbischof Theo Sorg, manche werden ihn kennen aus der württembergischen Kirche, er ist inzwischen verstorben, er sagte, und da wird es jetzt nochmal vielleicht konkret oder praktisch, er sagte zur Himmelfahrt, die Himmelfahrt Jesu ist die Konsequenz von Ostern. Ostern sagt uns, Jesus Christus lebt. Und die Himmelfahrt Christi sagt uns, Jesus Christus regiert. Es wird regiert, ja, so hat es Karl Barth gesagt. Er regiert, das kann man eigentlich sich gut merken, diese zwei Sätze. Also wenn ihr heute nach Hause geht, dann überlegt nochmal am Abend, was hat sie denn uns heute alles erzählt? Was hat sie denn gesagt? Was weiß ich noch von der Predigt? Was ist hängen geblieben? Die zwei Sätze sind vielleicht entscheidend. Ostern sagt uns, Jesus Christus lebt. Himmelfahrt sagt uns, Jesus Christus regiert. Jesus hat sich sozusagen nicht von der Welt abgemeldet, sondern er hat seinen Herrschaftsanspruch angemeldet. So heißt Himmelfahrt für uns persönlich, dass wir unter seiner Herrschaft leben, dass wir unter seinem Segen leben. Und er ist zur Rechten Gottes. Jesus ist jetzt der Mitregent, der Hohepriester und unser Fürsprecher. Und der Herr und der Heilige Geist möge uns helfen, das zu verstehen. Jesus Christus, der höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, möge uns segnen. Amen.